Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Benvenuti zu Calcio der Podcasts. Mit Lorenzo Schütze, David Casula und Max Schütz.
Buongiorno a tutti und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Calcio, der Podcast. Ciao ragazzi, konnte euch die Nationale über die spielfreie Woche so ein bisschen hinwegtrösten?
Ja, es geht. Grüß euch, meine Lieben, also es geht, ja. Die Interdepression ist noch immer groß, aber ja, ein bisschen Ablenkung war nicht schlecht.
Was ist denn mit deiner Stimme heute los, Max? Das klingt ja schon fast panös hier.
Naja,
der hat am Wochenende Stimmbruch.
Jetzt mal der Richtige.
Genau, ein paar Jahre zu spät.
Ja, von mir auch ein Benvenuto. Und ja, ich sehe das ähnlich wie Max. Also ich hänge noch so ein bisschen im Loch wegen Juventus. Nicht schön anzusehen. Dafür umso schöner anzusehen Italien-Spiele. Beide gewonnen.
Und einmal gegen
England 1-0 mit Raspadori und einmal gegen Ungarn 2-0. Da hat Raspadori auch wieder getroffen.
Darum wird es ja auch heute in unserer Folge gehen. Serie A war ja nicht diese Woche, hat sich eine kleine Auszeit genommen, aber natürlich rollte der Ball bei unseren Jungs weiter, nur eben im Trikot ihrer jeweiligen Nationalmannschaften. Und darum wird es eben halt heute hauptsächlich gehen, denn Italien zieht zum zweiten Mal in Folge in die Endrunde der UEFA Nations League ein. Und wir werden einen Blick auf die beiden Spiele gegen eben England und Ungarn werfen, sowie unsere möglichen Halbfinalgegner mal etwas genauer unter die Lupe nehmen und natürlich mit dem anderen Auge schon den Ausblick auf das nächste Wochenende wagen, denn da rollt der Ball auch endlich wieder in der Liga. Ich würde sagen, Jungs, verlieren keine Zeit. Forza, andiamo. Nations League und die Azzurri ziehen in die Finalrunde ein. Zum zweiten Mal in Folge der Nations League. Es gibt ja jetzt seit 3 Saisons und sowohl die letzte als auch jetzt sind wir wieder unter den Top 4 dabei als Gruppensieger. Und wir hatten ja eine richtige Todesgruppe, ne? Also Deutschland, England und Ungarn. Und wer die Europameisterschaft 2021, war das ja, dann gesehen hat, weiß, dass die Ungarn auf jeden Fall kicken konnten. Und bis zum letzten Spieltag waren sie ja auch Gruppentabellenführer.
Ja, das. Ich weiß nicht, Max, willst du anfangen?
Ja, dass die Ungarn immer ein hartes Pflaster sind, kennt man jetzt seit ein paar Jahren, vor allem zu Hause. Und ja, haben sie auch bewiesen bis zum Ende.
Ja, Ungarn ist ja jetzt auch auf dem zweiten Platz, ne? Also mit 10 Punkten. Das ist schon.
Gut, das bringt in der Nations League jetzt ja erstmal nichts. Also sie bleiben ja in der Gruppe A damit, also in dieser Liga.
Nee, genau,
A.
Aber das zeigt halt einfach, was Ungarn halt für eine Streitkraft ist. So.
Ja, Deutschland geschlagen, ne? Diese Nations League-Runde bestand ja aus 2 Spielen für jedes Land. Und im ersten Duell hat Ungarn einfach Deutschland 1-0 geschlagen. Richtig starker Auftritt. In Leipzig, glaube ich, war das Spiel, also sogar hier in Deutschland, durch Adam Schorloy, der ja gegen Italien sein Nationalmannschafts-Karriereende sozusagen gefeiert hat. Das war sein letztes Spiel für die ungarische Nazio. Und gegen Italien hat er nicht treffen können. Da werden wir gleich mal ein bisschen drüber sprechen, warum er nicht treffen konnte, weil da gab es jemanden, der das richtig stark verhindert hat die ganze Zeit. Aber nur noch mal dachte ich mir, um die Leute abzuholen, weil wir hören dauernd immer Nations League, Nations League. Mhm. Zwischendurch gibt es ja irgendwie noch mal eine EM- oder WM-Quali. Aber was jetzt noch mal genau Nations League ist, weiß ja keiner so richtig und was sie einem am Ende bringt. Und da habe ich mir mal kurz was rausgeschrieben, weil ich mir dachte, vielleicht noch mal die Leute so ein bisschen ins Boot holen, vielleicht auch euch. Ich weiß ja nicht, wie ja doll ihr euch mit diesem Wettbewerb auseinandersetzt, weil wir schauen natürlich hauptsächlich auf die Serie A und
ja, schon ein bisschen,
natürlich, ne? Auch auf die Nationalmannschaft.
Ja, schon ein bisschen. Also die Nations League läuft ja am Rande immer, so will ich jetzt behaupten. Also man kriegt es ja schon mit. Das wirst du wahrscheinlich gleich auch sagen, aber Freundschaftsspiele wurden ja im klassischen Sinne, wie man sie früher kennt, ja quasi abgeschafft, um denen jetzt ein bisschen mehr Bedeutung zu verleihen. Dementsprechend kriegst du es natürlich auch immer ein bisschen mehr mit, ne? Also.
Ja, Meiner Meinung war halt von Anfang an, dass die Nations League halt so ein künstlicher Wettbewerb hochgezüchtet wurde, dass es als wichtig aussieht. Was
sag, ja, klar, sag, ja, Geld zu generieren. Fall, das willst du sagen, die Conference League ist auch ein hochgezüchteter Wettbewerb.
Natürlich. Ja klar, Conference League und Nations League. Wobei man Nations League, Conference League noch eher sagen kann, die hat eine Berechtigung, weil es früher halt Pokal, der Pokalsieger, den kennt ihr ja beide nicht mehr. Den gibt es ja seit 99 nicht mehr.
Ich habe in einem verstaubten Nations Buch League mal drüber gelesen.
Ja, stimmt, also.
Ja. Ja, Opa, yeah. Max.
Manchmal höre ich halt auch noch so alte Geschichten.
Ja, Opa Max kennt den noch, deswegen. Ja, ich finde den Wettbewerb halt einfach affig, weil, ja, Freundschaftsspiele ausgetauscht gegen einen Möchtegern-Wettbewerb, der Kohle regeneriert. Und, ja, aber darum geht es ja
heutzutage
halt
im modernen Fußball immer nur, ne? Was generiert mehr Kohle?
Naja.
Wo kann man den eh schon viel zu vollen Terminkalender noch enger gestalten? Also ganz kurz einmal zur Einordnung, ich habe es mir hier notiert. Im Grunde ist es in der Nations League so, dass alle 55 UEFA-Mitglieder entsprechend ihrer Ranglistenposition in vier Ligen aufgeteilt werden. Die sind nach Alphabet A, B, C und D aufgeteilt und innerhalb Liga A, Liga B, C und D gibt es dann eben nochmal verschiedene Gruppen. Ne? Und Liga A spielen die Besten, in Liga D sozusagen die Niedrigsten der Rangliste und so ist das gestaffelt. Und dann ist das so ein bisschen Ligasystem, dass du eben aufsteigen kannst oder eben absteigen kannst, beziehungsweise in Gruppe A kannst du ja nicht aufsteigen, da spielst du dann diese Finalrunde als Gruppensieger und in der letzten kannst du halt nicht absteigen, da geht es ja nicht mehr weiter runter. Und wie du eben gesagt hast, das ersetzt eben die sogenannten unattraktiven Freundschaftsspiele. Also ich erinnere mich noch, dass früher im ZDF oder ARD lief dann Deutschland gegen San Marino, dann wurde ein entspanntes 16-0 gefeiert von Deutschland, aber es hat sich halt auch keiner gegeben. So, und die UEFA hat sich dann irgendwann gedacht, okay, das generiert auch kein Geld, es interessiert niemanden, lass die Länder einfach dazu zwingen, gegen Gleichstarke anzutreten, um die Attraktivität zu erhöhen und dann eben natürlich auch, ne, Zuschauer zu kriegen und Geld zu generieren. Soweit.
Ja, es klappt ja ganz gut, ne? Also ich wollte gerade noch so eine kleine Zwischenfrage einwerfen. Macht's denn attraktiver für euch? Also was sagt ihr denn? Also ich würde persönlich ja sagen, weil du halt auch so Spiele wie England, Italien, sowas halt mitkriegst und die Aufstellungen halt auch nicht mehr so pure B-Mannschaft, was Vor- und Nachteil hat, muss ich auch sagen. Es sind nicht mehr pure B-Mannschaften oder halt so im größten Teil, was natürlich schade ist für den Nachwuchs, weil da normalerweise
immer rotiert wurde. Ja gut, aber eigentlich
macht man das, dafür waren die Freundschaftsspiele ja eigentlich
da. Wie in den Freundschaftsspielen früher. Klar, du kannst natürlich gegen San Marino oder Albanien oder Armenien mehr junge Spieler bringen, als wenn du ständig gegen Deutschland, England oder Spanien ran musst. Klar, aber letztendlich können sie das ja auch.
Ja, das stimmt schon, aber du wolltest ja auch noch, also kommst ja bestimmt gleich zu, wolltest ja auch noch erklären, was das Ganze mit Gruppe A, B, C so auf sich hat. Da geht es ja schon so ein bisschen um was, weißt du, ich meine, und das will man sich als Trainer, ich glaube, wenn du als Trainer von Italien zum Beispiel jetzt in Gruppe A bleibst und dort beständig bleibst, sieht das Ganze schon mal besser aus, wenn du jetzt in Gruppe C abrutscht, weil du halt die ganze Zeit
ausprobierst. Ja klar, das ist ja das, was auch Max meint, man hat es halt so künstlich hochgezogen. Weil ich muss sagen, also um auf deine Frage mal einzugehen, natürlich hat das die Attraktivität gesteigert. Also ich schaue mir natürlich lieber Italien gegen Deutschland an, bin ja auch zum Nations League-Spiel da gefahren, als wenn jetzt, keine Ahnung, Italien eben gegen die Slowakei spielt, so. Ich muss aber sagen, und das ist so ein generelles Ding, was mir aufgefallen ist, was mir ein bisschen auch stört, ehrlich gesagt, ist dieses Überangebot. Also das soll jetzt nicht kommunistisch klingen, sondern einfach nur gemeint damit, es war früher einfach, genau.
Nee, klar, kannst du ja sagen, was du denkst.
Spannender, weil das Angebot so knapp war. Und wenn dann mal Deutschland, Italien lief, dann hatte das einfach so viel mehr Bedeutung und einen viel höheren Stellenwert, als wenn das halt in so einem Wettbewerb erzwungen wird, indem man sagt, ja, du musst halt mit diesen gleich guten Mannschaften spielen. Und ich weiß zum Beispiel als Kind, wenn Italien mal gegen Deutschland gespielt hat, ob es ein Freundschaftsspiel war oder eben bei einem Turnier, das war so ein richtiges Highlight, weil das halt wirklich rar war. Und jetzt spielst du in der Nations League eventuell gegen Deutschland, dann spielst du bei der EM und der WM irgendwie auch nochmal gegen Deutschland. Also so ein weiterer Wettbewerb irgendwie, wo diese Duelle Möglichkeit sind. Also wo diese möglich sind. Und ja, das nimmt so ein bisschen weg, finde ich. Also es ist genau dasselbe System, was ich zum Beispiel bei der Super League nicht gut finde, wenn du da jedes Wochenende gegen Real und Barca und Bayern spielst. Was ist denn jetzt noch das Besondere daran, gegen diese Mannschaften zu spielen? Also es verliert so ein bisschen den Wert von dem Duell, finde ich, wenn es zu oft ist.
Und es gibt halt auch nicht mehr so eine Blamagen, ne? Das ist ja auch, das war ja auch, was das früher halt attraktiv gemacht hat, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt, weil du das Beispiel San Marino genommen hast, wenn San Marino jetzt gegen Deutschland gewinnt oder gegen Italien, dann ist das halt natürlich auch so, boah, okay, krass.
Also es gibt ja weiter Testspiele, also hier gerade Italien, wir werden Testspiele haben im November. Unter anderem übrigens an meinem Geburtstag. Da, mal gucken, ob Italien mir da die Stimmung irgendwie ein bisschen kaputt machen will. Weil wir fahren ja nicht zur WM. Wir können ja testen.
Gut möglich.
Jetzt können wir die ganze Jugend testen, wie du gesagt hast. Also.
Genau.
Max, du wirst im Deutschland-Trikot das Ding gucken wahrscheinlich, ne? In Katar. Bei der Blut-WM.
Nein. Ja, ich werde es wahrscheinlich gar nicht gucken einfach, weil ich auf die WM keinen Bock habe.
Ich guck's im Katar-Trikot.
Was haben die Adidas? Oh.
Nee, Nike.
Egal, das, was am meisten Geld bringt.
Nike. Hm. Ja. Na gut, um jetzt nochmal ganz kurz zur Nations League zurückzukommen.
Da weiß ja, aber einer verdächtig viel.
Wie viele hast du da im Schrank hängen?
Zu viele.
Gut, ich frage einfach nicht mal weiter nach. sonst rutschen wir hier gerade ganz fies ab. Nein, genau, Nations League. Wir gucken jetzt irgendwie mal am Beispiel von Gruppe A, ne, weil Italien einfach in Gruppe A war. Am Anfang waren es immer 3 Länder pro Gruppe. Jetzt mittlerweile sind es 4. Ich war damals bei Italien gegen Polen beispielsweise. Das war, glaube ich, die erste Nations League-Saison, die es gab. Das Spiel in Bologna. So, ich weiß nicht, so viele Leute hat es damals nicht ins Stadion gezogen, aber das ist in Italien ja auch mal ein anderes Problem nochmal. Aber eben Beispiel, Liga A, ne, 4 Gruppen, A, 4 Nationen. Die Gruppensieger der jeweiligen Gruppen ziehen eben in diese Final Round, in diese Final Four ein, bestehend aus einem Halbfinale und einem Finale. K.O.-System, ganz einfach. Und die Gruppenletzten steigen eben in die Liga B ab. Und dieses Jahr in der Finalrunde, darauf werden wir gleich auch noch ein bisschen eingehen, sind Italien und die Niederlande. Und dann wird sich natürlich noch dazu entscheiden, ob es Kroatien oder Dänemark oder Portugal und Spanien machen. Wenn die Folge rauskommt, werden wir es schon wissen. Stand jetzt eben noch nicht. Und ich finde es aber richtig geil, muss ich euch sagen, dass wir, nachdem wir England schon den EM-Titel in Wembley genommen haben, wir sie jetzt auch noch in die Liga B geschossen haben. Also, ich weiß nicht, das hat irgendwas Schönes.
Ja.
Ja,
irgendwie schon.
Verdient.
Ne? Ich fand's auch, ich muss allerdings sagen, ich fand den Titel irgendwie, das ist auch so eine Sache, finde ich irgendwie ein bisschen harsch. Also, ich habe mir das jetzt mal so vorgestellt, ich habe jetzt so die Nachricht bekommen, so, ja, Italien schießt England in Liga B ab, also der Titel war tatsächlich so genau so.
Weißt du das noch?
Ich glaube 4-3-3 war das.
Sind das nicht Engländer?
Ja, auf Instagram.
Ah, hervorragend.
Ja, ich glaube, ja. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich mir dann so gedacht, was ist, wenn ich jetzt einer wäre, der einfach keine Ahnung vom Fußball hat und dann kommt so, Italien schießt England in Liga B ab. So, wie kommt das denn rüber? Also, das ist so, das ist halt auch so eine Sache. Es degradiert halt einfach auch so krass.
Das wäre jetzt der Punkt gewesen, auf den ich gesprochen hätte, eben noch, was hat denn die Nations League überhaupt für Auswirkungen? Beispielsweise an der WM-Qualifikation 2022 jetzt, kann ich das einmal festmachen. Die Qualifikation in Europa wurde in 5er- oder 6er-Gruppen unterteilt und die 4 Nations League-Endrundenteilnehmer, also aus der letzten Nations League, kamen eben in die kleineren Fünfergruppen.
Mhm.
Das heißt, weniger Spiele, 2 Stück. Und das waren Belgien, Frankreich, Italien und Spanien damals. Also Frankreich hat ja den Titel geholt, davor hatte Portugal die erste Nations League gewonnen. Und genau, bei der dritten, vielleicht gewinnen wir es ja jetzt, weil ich will unbedingt dieses Nations League Patch drauf haben. Zusätzlich zum EM-Sieger-Patch knallt mir das Trikot voll. Italien gewinnt endlich mal wieder was. Wäre ich auf jeden Fall dabei. Und es hat vor allem finanziellen Vorteil. Weil du für die Teilnahme in Liga A bekommst du 2,25 Millionen Euro, roundabout. Genau dasselbe bekommst du nochmal, wenn du die Gruppe gewinnst. Dann sind wir jetzt hier schon bei 4,5 Millionen. Und wenn du das Finale
4,5. 2,25.
Genau, ja, okay. Und wenn du das Ding dann gewinnst, kriegst du nochmal 6 Millionen. Das heißt, am Ende gehst du roundabout mit einem Plus von 10,5 Millionen Euro aus dieser Geschichte. Und das ist für den Verband natürlich eine ganz nette Sache. Gerade wenn man nicht zur WM fährt und da kein TV-Geld etc. pp. Bekommt,
ja, ja.
Wäre das für Italien auf jeden Fall nicht schlecht.
Ja, nee, auf jeden Fall. Wenn Italien da, so wie du es gerade gesagt hast, wenigstens etwas wieder gewinnt, dann macht es natürlich auch, wobei man noch sagen muss, bei der EM, ne, ich wollte gerade was wegen Selbstbewusstsein sagen, aber nachdem wir die EM gewonnen haben, kam da ja auch nicht mehr so viel.
Das ist ja wieder so typisch Italien.
Ja, genau. Aber
den Lorbeeren ausruhen.
Ja, eben, aber immerhin, ne? Also immerhin kriegt man da so ein bisschen Geld. Und das ist ja für einen Verein, für einen Verband ja auch relativ gut. Also das hilft ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Wenn der Verband Geld kriegt, kriegt die Jugend ja theoretisch auch Geld. So.
Ja, alle. Da, die Jugend, die ja, Frauenabteilung, alle.
Ja, genau. Also ja, gut, klar, ich wollte damit halt die Mädels genauso einschließen. Und das ist halt immer was Gutes. Und es zeigt halt auch, dass wir in Italien halt gute Fußballer haben und uns nicht nur
Italien,
welche ankaufen.
Wo du es jetzt gerade angesprochen hast, nochmal mit dem Frauenfußball, hat man es ja jetzt erst als professionellen Sport eingestuft. Also ab jetzt kriegen sie auch Geld vom Verband und fördern es. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ist auf jeden Fall noch ein langer Weg. Wir machen eine ganz kurze Pause und sprechen dann über das Spiel gegen England und gegen Ungarn. Und ja, kleinen Ausblick, wer uns dann eben im Halbfinale erwarten könnte. Ich bin gespannt und freue mich, euch gleich wieder zu hören.
Werbung.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will?
Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Werbung Ende.
Zurück aus der Pause mit der ersten Partie Italien gegen England in Mailand am Freitagabend 20:45. Perfekte Anschlusszeit, perfektes Wetter und ein richtig schlechtes Spiel. Richtig fade, richtig langweilig, kaum Toraktion, aber ein genialer Moment von Raspadori nach einem Traumpass von Leo Bonucci haben gereicht. Hervorragend runtergepflückt, diese weiten, langen Flanken von Bonucci. Weißt du ja noch, Lorenzo, wenn wir früher Juve geguckt haben. Das war das, was ihn immer so stark gemacht hat. Von der Abwehr ein weiter Ball nach vorne, Raspadori verarbeitet den. Ja, und das ist so ein bisschen verloren gegangen bei ihm. Aber in dem Spiel hat er diesen genialen Moment gehabt. Raspadori pflückt den runter, dreht sich um Walker und trocken ins rechte Eck vollendet. Und damit England in Liga B und Italien einen Spieltag vor Schluss gegen Ungarn im direkten Duell, im Entscheidungsspiel um den Gruppensieg, weil Ungarn, wie angesprochen, ja Deutschland geschlagen hat. Wie habt ihr das Spiel gegen Ungarn gesehen, beziehungsweise habt ihr euch da Chancen ausgemalt, weil Ungarn ja wirklich in dieser Todesgruppe so stark war, gerade Deutschland geschlagen hat. Die haben England zweimal geschlagen, einmal sogar 4-0. Und in Budapest ist es extrem unangenehm zu spielen, weil ihr wisst, wie die ungarischen Fans sind. Das ist ein Tollhaus und nicht einfach dort zu bestehen.
Ja, das Spiel, Ungarn haben ja ordentlich Gas gegeben, muss man ja sagen, einfach. Und Donnarumma ja, war ja wirklich überragend. Also meiner Meinung nach mit Abstand der beste Mann auf dem Platz bei Italien mit den Superparaden.
Das war so Weltklasse, ja, von ihm, wirklich.
Unfassbar, alter Falter. Man muss ja einfach sagen, das ist mir in den beiden Spielen aufgefallen. Und wenn man sich die Statistiken der zwei Spiele einfach anguckt, dass halt Italien einfach extrem stark im Abschluss ist, weil sie haben halt nicht viele Chancen, aber dann sitzen die Dinge halt. Weil wenn man zum Beispiel England nimmt, gegen England, haben sie fünfmal aufs Tor geschossen, also fünf Torschüsse, drei gingen aufs Tor, einer war drin. Gegen die Ungarn waren es 10 Schüsse, zwar aufs Tor, drei gingen nur aufs, also 10 Schüsse insgesamt, drei gingen aufs Tor und zwei waren drin. Also man kann sagen, es gingen zwar einige daneben, aber die, die aufs Tor gingen, die sind halt auch meistens halt drin. Also mindestens jeder Zweite oder jeder Dritte. Also das ist schon extrem stark im Abschluss, muss man einfach sagen. Auch wenn sie in beiden Spielen immer weniger Ballbesitz hatten als der Gegner. Aber das ist halt stark einfach. Sich auf die Abwehr konzentrieren und dann halt eiskalt zuschlagen. Wie ja, das früher halt.
Ich wollte es gerade sagen. Es ist halt der Spielstil von früher. So, also genau das, was halt quasi den Erfolg gebracht hat. Gut, in der EM haben wir nicht so gespielt und waren trotzdem extrem erfolgreich.
Das war ein Offensivfeuerwerk bei der EM-Euro, das war so geil.
Das ist die Sache, aber wir haben ja auch eine andere Ausstellung jetzt als in der EM. Das muss man auch sagen.
Mancini bleibt seinem Motto treu und rotiert kräftig durch, probiert immer wieder neue aus, Nyonto da beispielsweise zu nennen. Ich habe hier eine Statistik. Wir haben 72 Abschlüsse gehabt in der gesamten Nations League-Saison dieses Jahr. Nur 72. 23 davon sind aufs Tor gegangen. 23 Stück haben wir nur auf den Kasten geballert. Klingt jetzt erstmal nicht so viel, wenn du überlegst, was hatten wir, sechs Spiele? 23 Schüsse? Da gibt's Mannschaften, die deutlich offensiver agieren, aber Italien stand hinten einfach sicher, hat, glaube ich, 3-0 gespielt. Jetzt die beiden Spiele gegen England und Ungarn ja auch. Also das war wirklich so, wie man Italien so ein bisschen kennt. Wenig Abschlüsse vorne, aber effektiv und hinten sicher.
Genau, aber der so klar, also mit geht ja immer diesen Spruch, Offensive gewinnt Spiele, Abwehr gewinnt Meisterschaften.
Richtig.
Und im Endeffekt
ein Euro ins Phrasenschwein.
Ja, aber wirklich, das wird teuer.
Nee, aber ist in dem Fall stimmt's ja auch. So, wenn du hinten immer zu null stehst, dann klar ist das offensiv technisch, wenn du auch keine Tore schießt, immer ausbaufähig, aber halt nicht so schlimm. Wie wenn du hinten halt total löchrig bist, aber vorne halt komplett abgehst, weil es bringt dir auch nichts, wenn du vorne eine krasse Offensive hast, aber im Endeffekt trotzdem 4-3 verlierst oder 5-4 oder so, weiß ich meine.
Eben, und Italien war ja während der ganzen Nations League Saison auch extrem ballsicher, also 83% Passgenauigkeit all in all in der ganzen Saison. Ich habe es hier stehen, 2070 von 2503 Zuspielen sind angekommen. Also diese ganze Sicherheit, die man sich da hinten gibt, indem man verschiebt und verlagert. Dazu eben diese Sicherheit wieder in der Defensive mit Donnarumma, wirklich auch einen extrem starken Keeper, wieder extrem starken Keeper, muss man sagen. Da hat er ja seine Phase, wo er bei Paris wenig gespielt hat, wo er dann natürlich auch in der Nationalmannschaft unsicher war. Ich erinnere mal an 5 Gegentore gegen Deutschland. Wo ich das Privileg hatte, mir alle 5 leider live antun zu müssen. Das war halt nicht Italien. Italien kassiert keine 5 Gegentore.
Ja.
Das, was wir jetzt gesehen haben gegen England und Ungarn, das ist Italien. Fades Spiel, 1-0 Gewinn, danach bisschen offensiver, bisschen attraktiver, 2-0 Gewinn. Punkt. Keine Gegentore, minimal gespielt, voller Erfolg. Und wenn man schönen Fußball sehen will, muss man Real gucken und nicht Italien.
Ach komm. Ja, man muss halt einfach sagen, wenn die gegen die Deutschen 5 Dinger kassiert haben in einem Spiel und sonst waren es in der gesamten anderen 5 Spielen nur 2 Gegentore, das ist halt wirklich unfassbar stark einfach. Und wenn du sagst, sie haben wie viel? 23 Schüsse aufs Tor abgelassen in den 6 Spielen? Und davon waren 8 Tore. 23, glaube ich, hast du gesagt, ne?
Ja.
Genau. Und davon waren 8 Tore, ich glaube, es war ja kein Eigentor dabei, was für uns gezählt hat. Ich glaube nicht. Und wenn davon 8 Tore herausgekommen sind, das heißt, es ist mehr als jeder dritte Schuss ein Tor gewesen. Das ist ein überragender Wert einfach. Genau. Das ist
nicht häufig,
das ist unfassbar.
Aber
also das ist halt genau das, was ich gesagt habe jetzt in den 2 Spielen als Par Excellence, als Beispiel, mit denen sie schießen selten aufs Tor, aber es ist halt jeder zweite, jeder dritte Schuss ist halt drin. Also, was willst du mehr? Es reicht ja auch einfach.
Und was ich bezeichnend finde, ist auch einfach, wir haben 8 Tore geschossen, 7 innerhalb des Strafraums davon. Also dieses sich durchkombinieren, diese Sicherheit spielen, wirklich nur aufs Tor schießen, wenn man sich auch schon sehr sicher ist, dass man auch trifft. Das ist ja die Konsequenz daraus, wenn man nicht häufig aufs Tor schießt. Dass wenn man es tut, dass man in einer guten Position ist. Das sagt auch eine Menge einfach über diesen Spielstil von Italien aus. Und ich muss sagen, Mancini hat das halt wieder so ein bisschen hingekriegt. Das ist natürlich nicht der attraktive Offensivfußball von der EM, Aber er ist wieder der Erfolgreiche. Und mir reicht es, wenn wir uns für das nächste Turnier qualifizieren. Dann müssen wir jetzt nicht gegen Luxemburg in der Gruppenphase aufdrehen. Da reicht mir auch ein schnödes, fades 1-0.
Ja, drei da Punkte sind am Ende drei Punkte. So.
Richtig, also. Ja, ich bei dir.
Und so, noch ein Euro ins Phasenschwein. Können wir echt bald sein aufstellen, Alter.
Ich hoffe, du führst eine Strichliste. Aber Leute, über einen müssen wir doch hier reden. Über einen müssen wir doch heute reden. Einmal natürlich über Donnarumma. Dazu habe ich gleich auch noch mal was mitgebracht. Aber natürlich über Raspadori. In seinen letzten 5 Spielen für Napoli und für Italien hat er einfach 4-mal genetzt. Gegen die Rangers,
ja, die habe ich heute auch gelesen, die Statistik.
England und Ungarn. Was ist mit dem Jungen los? Und der spielt als falsche 9. Das ist kein Mittelstürmer. Der ballert aber hier gerade richtig um sich. Der Pistolero.
Ja, ich würde sagen, einfach jemand, der in Form ist. Aber Raspadori hat das ja auch, hat das ja auch in der Serie A gezeigt, dass er das kann. Also, dass er das mit dem knipsen kann. Ich würde sagen, Raspadori ist halt einer, der halt immer da ist, wenn man ihn braucht. Und eine falsche 9 spielst du halt, wenn du einen Mittelstürmer hast, in dem Sinne halt, man nennt das halt falsche 9, beziehungsweise eigentlicher 10er. So, wenn du spielst halt mit einer mobilen Spitze, so, die halt immer ins Mittelfeld sich den Ball abholt und dann halt nach vorne bringt. Und so einer ist halt Raspadori. Und das, gut, dass der Vergleich kommt jetzt vielleicht weit her, aber das hat man damals auch mit Messi gemacht. Messi ist ja auch kein zentraler Stürmer, aber jemand, der sich halt aus dem Mittelfeld immer den Ball abholt und Chancen kreiert. Und das hat man ja auch wunderbar in den Spielen gesehen. Also die Räume, die er geschaffen hat für die Spieler, die waren halt essentiell dafür, dass er selber dann natürlich auch geknipst hat. So.
Ja, und da wir ja auch irgendwie nicht wirklich andere Alternativen hatten, also ja, wir hatten Jonto dabei, aber Immobile war verletzt raus. Ich glaube, Belotti hat ja auch nicht gespielt. Dementsprechend musste man sich da so ein bisschen was einfallen lassen. Und ich finde, mit einem Zehner da zu spielen oder einer falschen Neun in dem Fall, ist natürlich, da weißt du schon, da wird es kein Offensivfeuerwerk geben. Aber wenn der seinen Job ordentlich erledigt, und das hat er ja gemacht, dann gewinnst du eben solche Spiele wie gegen England 1-0 und 2-0 gegen Ungarn. Und dann hast du am Ende eben die 6 Punkte, die dir den Gruppensieg bringen, die dir ein bisschen Geld einspielen, die auch so ein bisschen wieder gut machen, was du in den Spielen und in der WM-Qualifikation verpasst hast. Und wenn man sich mal anguckt hier, Ungarn hat zwar gleich viele Siege wie Italien, nämlich 3, aber beide direkten Duelle gegen Italien haben sie nicht gewinnen können. Das heißt, Italien hat die entscheidenden Spiele gewonnen. Und in dieser Todesgruppe war halt so, jeder konnte jeden schlagen. Und wenn du das stärkste Team, muss eigentlich sagen, Ungarn war eigentlich das stärkste Team, wenn du das aber 2-mal schlägst, dann stehst du am Ende vor ihnen. Und das haben wir geschafft.
Logische Konsequenz, ja.
Richtig, und Donnarumma, einfach ein Biest. Also Dreifachparade deiner 50. Minute. Und das ist dann bezeichnet eben, Italien hat es geschafft, in einer Drangphase der Ungarn auf 2-0 zu stellen, also so einen Deckel mal drauf zu machen. Das zeigt ja die Qualität einfach, die diese Mannschaft hat. Und das sehen ja nicht nur wir, sondern auch Trainer Roberto Mancini, der auch ein paar nette Worte für Donnarumma übrig hatte.
Gigio è stato bravo negli ultimi 20 minuti momenti di difficoltà, ha parato.
Gigio war gut. In den letzten 20 Minuten waren wir müde und er hat alles gehalten. Bei Paris hat er jetzt auch mehr Selbstvertrauen. Ich bin glücklich, denn ich wollte diese beiden Spiele gewinnen, um mich zu qualifizieren. Wir haben 2 gute Spiele gemacht, aber wir müssen 90 Minuten durchhalten.
Però dobbiamo ottenere veramente i 90 minuti.
Und wenn Donnarumma die Form so hält, dann werden wir auch in der Final Four Round im Juni 2023 die Nations League gewinnen. Also ist noch ein bisschen hin, bis wir wissen, ob Italien da was holt. Bis dahin ist schon wieder Sommer und nicht hier kalter Herbst, wie hier gerade bei uns. Und ich bin gespannt. Niederlande, extrem starker Gegner. Max, ich sag's ganz ehrlich, Kroatien und Dänemark schlagbar. Und Portugal, Spanien könnten wieder ein Brocken sein. Frage an euch. Wie weit schafft es Italien in der Nations League mit unter der Berücksichtigung, dass die Finalrunden erst in einem halben Jahr sind? Also dem kann sich ja natürlich viel tun. Aber von der Stärke der anderen Nationen, wie schätzt ihr unsere Chancen ein?
Das ist halt immer, das ist halt echt schwierig zu sagen, wenn das sich halt noch so ewig hinzieht. Du hast dazwischen die WM, du hast dazwischen den restlichen Kalender. Also eigentlich, wenn es normal läuft,
ja, das
ist halt wirklich ein 50-50-Ding gegen Spanien oder gegen Portugal. Weil Portugal kann halt immer einfach. Und wenn man überlegt, was Portugal für eine Dichte hat auf der Bank und was danach noch alles kommt, kann alles drin sein. Dänemark kann halt immer überraschen, Kroatien auch. Es ist halt wirklich 50-50 einfach, kann man sagen, bei allen einfach.
Aber wirklich traust 50-50. Traust du Italien zu, die Nations League auch zu gewinnen?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es ist 50-50 für alle drin. Eher noch, dass ich Dänemark vielleicht einen Hauch nach hinten setze. Aber selbst mit einem gestärkten Eriksen jetzt wieder, wenn dann noch, setze ich Dänemark einen Hauch nach hinten, aber die anderen alle auf einer Stufe. Kann jeder gewinnen.
Also ich sehe das so wie Max, du darfst halt keinen unterschätzen. Allerdings ist halt für mich auch ausschlaggebend, dass Italien eben keine WM mitmacht. Dementsprechend hoffe ich darauf, dass Italien halt auch mehr Hunger hat auf den Titel und und auch deutlich ausgeruhter ist. Also ich bin, was aber auch im Konträr halt dafür spricht, dass Italien halt nicht so eingespielt ist wie die anderen.
Wir haben unsere Testspiele dann gegen San Marino.
Ja, klar, aber ich meine, wenn du eine WM spielst und angenommen, und wie gesagt, das sind halt alles drei starke Nationen und angenommen, die kommen sogar weiter und was auch immer und haben dann mehr und mehr Spielpraxis miteinander in halt ernsten, kompetitiven Spielen, kann das natürlich auch nach hinten losgehen. Allerdings bin ich der Meinung, und das traue ich Italien so auch zu, dass Italien hier die Nations League holt oder zumindest ins Halbfinale einzieht. Minimum.
Und dann haben wir auf unserem neuen schönen Adidas-Trikot, weil Italien ja ab 2023 davon ausgerüstet wird, nicht nur das EM-Sieger-Patch, sondern auch das Nations-Liga-Patch. Und damit gehen wir dann in die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Also da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Endlich wieder so ein Turnier im eigenen Land hier. Also der Spirit 2.6, da war ich erst zwar 6 Jahre alt, aber den hat man auch schon damals gespürt. Das war schon ganz besonders.
Ich wollte es gerade sagen, 2.6, also ich war Max, da auch, ich war da 5 Jahre 25? Alt. Aber
17. 17. Also auch noch nicht volljährig, also übertreibt man nicht, ja.
Ach sorry, ich hatte Lorenzo
und ich hatte nicht. Nein, ich hatte nicht so eine Stimme damals. Aber was anderes, was ich mir gerade gedacht habe, als ich das mit dem Patch gesagt habe. Die Patches gibt es ja, ich glaube, seit 2010 oder so, ne? Oder seit 2012.
Ja, Italien hat irgendwie damals sowas, ne? Den ersten gehabt, als amtierender Weltmeister 2006 auf 2010 dann.
Genau. Ich glaube, es gab auch noch keine Nationalmannschaft, die 2 Patches gleichzeitig hatte. Ich glaube nicht, ne?
Portugal. Portugal hatte nämlich auch Europameisterschaft und Nations League.
Stimmt. Stimmt.
Aber ja, die Franzosen haben es nicht gemacht. Das verstehe ich nicht. Die Franzosen haben den Weltmeister-Patch und den Nations League, aber den tragen sie nicht von der Nations League. Da sind sich zu fein
die Herren.
Ja, natürlich.
Die Schneckenfresser. Ja.
Eieiei. Ja. Jungs, gut. Das war unsere Nationalmannschaft.
Schöne Worte.
kurze Pause und dann blicken wir nochmal ganz flott auf das anstehende Wochenende in der Serie A. Da haben wir nämlich einige Top-Partien und welche, die vielleicht auf den ersten Blick nicht gerade den Eindruck erwecken, als würden sie welche sein. Seid gespannt und bis gleich.
Werbung.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Serie A am Wochenende, weiter geht's und 2 Top-Spiele haben wir auf jeden Fall. Das eine ist Atalanta Bergamo gegen die Fiorentina. Atalanta noch ungeschlagen, extrem starker Trend, aber auch Florenz zuletzt mit einem Sieg nach sehr schwachem Saisonbeginn. Verspricht vielversprechend, gutes Deutsch, verspricht auf jeden Fall eine Menge Emotion und auch einen heißen Fight. Was erwartet ihr euch von der Partie von Atalanta, die ja punktgleich mit Napoli auf Platz 1 stehen?
Also ich finde, es wird bestimmt eng, weil dieses klassische Atalanta hat einen super Lauf und jetzt ist Länderspielpause, gefühlt der halbe Kader ist von denen unterwegs Und ja, ich meine, ich gönn's Atalanta, ich finde die super sympathisch, nicht nur wegen den Farben. Ich hoffe,
die einzigen Nerazzurri, wo ich dir zustimmen würde, dass sie sympathisch sind tatsächlich.
Die Vorlage war jetzt zu gut, ich weiß.
Kriegst du ein Herz von mir.
An sich, von der bisherigen Saison ist klar natürlich Bergamo Favorit, vor allem weil Florentin auch richtig schlecht bisher ist, siehe in der Türkei und so weiter. Aber kann auch sein, dass Florenz jetzt einfach einen Restart hinlegt und ja, ich denke, es wird extrem eng, maximal mit einem Torunterschied, dass vielleicht auch Florenz, jedenfalls der Sieger wird wahrscheinlich mit einem Torunterschied, gehe ich mal davon aus, und vielleicht wenige Tore, auch wenn Bergamo für viele Tore bekannt ist, aber ich glaube, das wird richtig sackeng.
Also ich gehe,
vor allem, weil die alle auch ausgelutscht sind nach der Länderspielpause.
Ich weiß nicht, also ich gehe auf jeden Fall fest davon aus, dass Atalanta und Napoli beide gewinnen. Napoli hat gegen FC Torino eigentlich ein relativ einfaches Spiel, also wenn man auf den Tabellenstand guckt und auch wie Torino in letzter Zeit performt, also zwei Niederlagen zuletzt hat Torino eingefahren, Napoli dagegen mit drei Siegen
mit vier Siegen aus den letzten fünf, also absolut ja, starker Trend. Also
genau, also ich gehe schwer davon aus, dass beide gewinnen werden. Fiorentina ist ja sogar noch ein Platz unter Torino. Klar, es ist halt schwierig, ist immer allerdings
ein nickliger Gegner.
Es ist außerdem auch die Serie A, ne? Wir haben ja öfter schon drüber geredet. Da geht's gerne mal drauf und drüber.
Mehr Schrecken, glaube ich, als in jeder anderen Liga in Europa.
Ja, vor allem, wenn man sich anschaut, dass Juventus und Inter einfach und auch die Roma also auf 6, 7, 8 sind und Milan auf 5. Und dann hast du aber die ersten drei sind Udinese, Atalanta und Napoli. Also bis auf Napoli hätte man davon keinen erwartet.
Richtig. Du leitest eigentlich perfekt über, denn das andere Top-Spiel ist Inter Mailand gegen die Roma. Beide wollen den Anschluss an die Spitze nicht verlieren, müssen also gewinnen. Und Mourinho, tut mir leid, Max, der wird euch nicht schenken, auch wenn er eine Vergangenheit mit euch hat. Der wird die Jungs so heiß machen. Und Dybala und Abraham und so weiter, die werden euch richtig die Hölle im San Siro heiß machen, in Giuseppe Meazza. Und ich bin gespannt,
wer besser ist. Ist Dybala wieder zurück?
Er ist leicht verletzt gewesen. Ich glaube, der ist wieder am Start. Er ist ja auch bei der Nationalmannschaft gewesen, meine ich. Das wollte er sich nicht nehmen lassen. Das war ja auch ein Problem, was Juve immer mit ihm hatte. Er war ja immer ein bisschen angeschlagen, aber wollte immer nie die Nationalmannschaft ausfallen lassen. Von daher schauen wir mal. Aber da möchte ich euch auch einen richtigen Ergebnistipp aus den Rippen leiern. Inter gegen Roma. Ganz schnell. Wer gewinnt? Wie geht's aus?
2-0 Roma.
0-2 Roma.
Beide sagen 2-0 Roma.
Ich sag 2-0 Roma.
Ja, die gewinnen. Ja. Die gewinnen. Ja. Auch wenn Big Rom wieder da ist. Weil ich der Meinung bin, also ich kann kurz zum Spiel sagen, wir regen uns die ganze Zeit auf, weil Brozovic hat sich verletzt gegen Österreich. Der wird einen Monat ausfallen, Oberschenkelverletzung. Der wichtigste Motor im Mittelfeld. Und jetzt sagen alle, Aslani muss jetzt kommen als Brozovic-Ersatz, defensives Mittelfeld. Und wir sagen alle die ganze Zeit, garantiert wird der Trottel von Inzaghi, Gagliardini oder Mkhitaryan im defensiven Mittelfeld bringen. Was total der Scheiß einfach ist. Und ich hoffe, auch wenn Zhang zu geizig ist, Inzaghi rauszuschmeißen, ich hoffe, dass sie die nächsten beiden Spiele verlieren, damit endlich mal Schluss in der Bude da ist. Also ich habe keinen Bock mehr auf Inzaghi.
Beim ersten Punkt gebe ich dir recht, ich hoffe auch, dass ihr die nächsten beiden Spiele verliert, aber das hat nichts mit Inzaghi zu tun.
Bin ich ganz auf deiner Seite, David.
Da spricht der Juventino. Ja, Lorenzo, high five. Da spricht der Juventino aus mir. Okay. Und
ich sag's dir ehrlich, wenn Juventus am Ende so 17. wird, hoffe ich ganz ehrlich, dass Inter 18. wird und absteigt, Digga. Genau so ist es.
Aber dann geht Max aus diesem Podcast raus, weil das ist ein Serie A-Podcast.
Oh, stimmt, Digga. Schade.
Oh. Na gut, dann ziehe ich jetzt wieder zurück, weil Juve spielt zu Hause gegen Bologna und was Juve momentan gerade gar nicht kann, ist Fußball spielen und zu Hause spielen. Können wir nicht. Ganz schwieriges Ding. Nach einer Niederlage und zwei Unentschieden zuletzt, Negativtrend ist da. Ob wir den gegen Bologna stoppen können, weiß ich ja nicht, aber ich sag, wir tun's ganz knapp irgendwie und rumpeln uns da durch. Milan wird gegen Empoli seine Pflichtaufgabe erfüllen und uns weiter davon eilen. Auch wenn es Stolpersteinpotenzial hat, wie ich finde, mit Empoli, ne, weil eben in dieser Liga alles möglich ist. Lazio wird sich keine Blöße geben und Hellas gegen Udine. Und jetzt haltet euch einfach mal fest, wenn Udine den Trend tatsächlich aufrechterhalten kann,
ja. Oh Gott.
Dann könnten die am Ende dieses Wochenendes Tabellenführer sein, alleiniger. Weil wenn Napoli stolpern sollte oder die Atalanta eben gegen die Fiorentina, was absolut möglich ist, und Udine schlägt Hellas Verona, was jetzt nicht so unwahrscheinlich ist, dann ja. ist einfach Udine am Ende dieses Spieltags der größte Kandidat.
Ohne Spaß, ey, wenn Udine die Serie A gewinnt, dann passiert was. Dann passiert dann wirklich was.
Dann gewinnt die Bianconeri wenigstens mal was wieder.
Ey, immerhin ein Team, weiß ich mein.
Jungs,
das hat dann also, was von Leicester City.
Ja, stimmt, das wäre richtig.
Tatsächlich,
hier,
ja.
Guck mal, ich sage, Jungs, wenn Udine gewinnt in der Serie A die Liga und Union Berlin in Deutschland.
Ja. Könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern? Ist ja schon ein bisschen länger her, wo Di Natale und so weiter noch dabei waren, als ja. Udine mal in der Champions League gespielt hat.
Oh Gott, ja, das war so krass.
Gegen Bremen
und so, ne?
Ja, und Sampdoria damals auch. Das war eins der ersten Champions League Quali-Spiele, glaube ich, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Irgendwie 2010 oder so. Sampdoria gegen Werder. Ja, Sampdoria gegen Werder. Überleg mal, beide Mannschaften heute stehen.
Mann, Werder hat damals gegen Barca gespielt. Da hat Ronaldinho und so noch bei Barca gespielt. Das war so krank.
Werder war richtig, richtig stark. Max, du hast uns was mitgebracht. Habe ich gehört.
Oh ja. Die Frage des Tages. Nämlich, dieses Mal habe ich mich auf die gute italienische Nationalmannschaft bezogen. Adidas ist ja ab 2023 der neue Ausrüster. Frage an euch beide. War Adidas schon mal zuvor Ausrüster und wann war das?
Also ja, Adidas war schon mal Ausrüster.
Ja, ich sag auch ja.
Adidas war schon mal Italien-Ausrüster, das weiß ich. Wäre jetzt peinlich, wenn ich, also, aber ich bin mir sehr sicher, dass, wann war das denn?
Soll ich das letzte Jahr oder soll man so quasi, also kann ich jetzt auch 2010er zum Beispiel sagen?
Also klar, kannst du sagen, umso genauer du wärst, umso besser ist es, also.
Ich sag in den 80ern und ich glaube so, 82 bis 86 oder so, kann das sein?
Also ich überlege gerade auch, löse noch nicht auf.
Nö.
Also Adidas war ganz sicher mal bei Italien. Weil ich erinnere mich noch an das Trikot, unter anderem, was man mal hat. Und das war noch dieses alte Adidas-Logo, das gibt's heute auch noch. Das ist diese, ich weiß gar nicht, was das ist, diese kleine Blüte.
Originals-mäßig, ja.
Ja, genau. Das war damals auf den Trikots, das war noch nicht dieses moderne mit den Balken. Und ich weiß noch...
Ja, dieses Oldschool-Logo, genau.
Genau. Hat nicht sogar noch Rossi in dem Trikot gespielt? Weil dann müsste das von Lorenzo gar nicht so schlecht gewesen sein. Vom Jahr her. So 70er, 80er Jahre. Ich sage jetzt einfach mal so... So ein Vertrag ging ja immer ein paar Jahre. Ich sage jetzt einfach mal, Italien war von 74 oder 75 bis 85, so 10 Jahre bei Adidas mal.
Was 70er, hast du gesagt, Lorenzo?
Bis 70er bis 80er.
Ich hab Anfang 80er bis Ende 80er gesagt.
David war fast, also war das erste, was hast du gesagt, 74?
Ich habe 74 bis 84, so roundabout 10 Jahre gesagt.
74 ist richtig.
Ach,
also. Aber nicht so lange.
Okay, ja. Verrückt.
74 ist richtig, aber nicht so lange. Bis wann? Schätz mal.
Ja, dann sag ich bis... Ey, 74, dann sage ich bis 80. Bis 80, 82.
Weil Italien ist 82 Weltmeister geworden. Da hatten wir nicht mehr Adidas, Puma.
Da hatten wir Puma.
Nein, da hatten wir nicht Puma.
Ah, nee, Puma Diadora kam oder
Puma
so.
Puma kam ganz später. Ja, hatten wir irgendwas anderes. Also ich sag ja, dann, okay, Diadora 74 bis 78.
Ja, ich sag bis 80.
Richtig. Ist genau richtig. Gott, 74 bis 78.
Oh mein Gott. Ja, mein Kopf ist voll mit sowas. Super. Gut, mit dem Podcast bringt es mir was.
Immerhin.
kleine Nebenfrage. Ab wann war Puma der Ausrüster?
Ist jetzt eine Bonusfrage.
Ja. Wenn du sagst schon Puma. Wenn du mal krass gesagt hast, Puma.
Okay, dann sag ich dir, Puma ist gefolgt auf Kappa. Kappa hatten wir bis 2004. Ja. Das heißt, Puma sag ich von 2005 bis jetzt 2022. 17 Jahre, glaube ich, waren das sogar. Das könnte
ja,
sein.
Ja, kann 2, sogar 4. ziemlich ich genau sag, hinkommen.
05
ja.
bis 22.
Ab, Ab 2003.
Ab 2003, okay.
Ja.
Dann war 2002 mit der WM das letzte Mal Kappa. Okay. Die vermisse ich, die Trikots.
Warte, ich schieß mal kurz. Ich schieß mal kurz nach oben. Von 86 bis 94 war es Diadora. Den Ausrüster kenne ich
ja gar nicht. Ja, sag ich doch. Diadora war es. Diadora war es. Genau.
Ja, doch, also Diadora macht die Schiedsrichter-Trikots in Italien. Stimmt, ja, genau.
Ist euer Ausrüster,
und dann,
Max.
Das, was meine Lieblingsära war. 95 bis 98 hatten die Nike, die fand ich super geil, diese Oldschool-Nike-Trikots. Mit diesem alten Logo, dieses eckige da vom Verband früher, das fand ich richtig cool.
Boah, Italien, das war
so leicht schief drauf. Daran
kann ich mich gar nicht erinnern.
Ja. Wenn ich das Trikot im Kopf habe, habe ich immer Roberto Baggio im Kopf, wenn ich das sehe mit dem Zopf. Habe ich immer das im Kopf.
Ach ja, das war verrückt. Ey, das ist krass. Ey, siehst du das Weiß,
ja, genau.
Das, was primär weiß ist, wo der Kragen italienische Flagge ist? Boah, das ist verrückt. Und, oh mein Gott, und dann auf dem linken und rechten Arm steht Italien. Das ist verrückt, das Trikot. Das brauche ich. Das ist verrückt.
Das ist richtig geil. Ich meine, ich bin ja eh so ein Nike-Liebhaber und habe meinen halben Schrank mit Nike-Klamotten voll zu Hause, aber nicht nur von Inter, auch so Nike. Aber Nike hat so geiles Zeugs immer und das auch das Italien-Trikot, das ist richtig geil. Also da bin ich echt am Überlegen, dass ich mir das irgendwann mal organisiere.
Italien hat auch immer schöne Trikots gehabt, muss man ja auch sagen. Also vielleicht mal so ein Confed Cup-Trikot damals 2009 war furchtbar. Da hat man mit brauner Hose und einem hellblauen Trikot gespielt, was auch immer Puma da geritten hat. Aber ansonsten hat Italien ja immer schöne Trikots gehabt.
Die von Kappa fand ich nicht so, meiner Meinung.
Doch, Kappa war super. Kappa und Italien, generell Kappa und Juve auch damals. Das ist ein Ausrüster, den vermisse ich echt manchmal noch. Jungs, vielen Dank. Mir hat die Folge mega Spaß gemacht. Haben so ein bisschen über die Azzurri gequatscht, einen kleinen Ausblick gegeben, was uns nächste Woche in der Serie A erwartet. Und dann haben wir natürlich auch wieder eine regulär lange Folge über die Serie A. Ich bin gespannt, was Juve macht. So ein bisschen habe ich mich über die Länderspielpause gefreut, weil ich mir dachte, ich ärgere mich mal eine Woche nicht. Und das ist am nächsten Wochenende dann wieder vorbei. Aber ich freue mich darauf, mit euch drüber zu quatschen. Von daher, grazie ragazzi, vielen Dank auch fürs Zuhören und von mir aus ein Ciao Ciao, Arrivederci.
Von mir aus auch ein Arrivederci alla prossima. Von mir immer, also kriegt man wie immer ein, ich freue mich auf die nächste Folge. Die Folge hat eigentlich relativ viel Spaß gemacht, auch wenn da wenig über die Serie A kam. Aber
relativ viel, danke.
Aber cool.
Das klären wir gleich im Off hier nochmal.
Genau. Ja, ich fand diese Folge auch super, mal was anderes, wenn mal keine Serie A ist. Es gibt ja auch immer genügend zu schnacken über die Nationalmannschaft. Und ja, ich danke euch beiden und ich freue mich auch schon auf den nächsten Spieltag. Ich bin gespannt, was meine Jungs treiben gegen unseren alten Mister. Und nicht vergessen, Leute, folgt uns überall, wo es Podcasts gibt. Ein kurzer Like, ein Kommentar hilft uns super. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.